Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie Nadja Neubauer. Heute geht es hier bei uns um den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht im Heiligen Geist. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Und das sagt der Apostel Paulus. Ohne den Heiligen Geist ist kein Glaube und kein christliches geistliches Leben möglich. Wie wir tiefer aus dem Glauben heraus leben können, darum geht es hier heute in der Sendung und dazu sind wir verbunden mit Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit und Spiritual aus Eichstätt. Ich grüße Sie, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott, Frau Neubauer.
Wie ich es schon angekündigt habe, steht heute der Heilige Geist im Zentrum dieser Sendung, das Leben im Glauben unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Und da sind wir jetzt gespannt auf die Impulse, die wir von Ihnen bekommen.
Ja, vielen Dank, verehrte Hörerinnen und Hörer. Das christliche Glaubensbekenntnis spricht von der Dreieinheit Gottes, dies etwa ab dem 4. Jahrhundert in die Formel gebracht, ein Wesen, drei Personen. Beide Aussagen, also die Einheit Gottes, aber auch die drei Personen, wurden zusammengebracht zu der einen Aussage, Gott ist absolut einer, doch die Dreiheit der Personen ist eine Dreiheit der Relation. Der Vater verhält sich zum Sohn, der Sohn zum Vater und beide im Heiligen Geist. Es gibt also drei Personen in Gott, aber nicht als Vervielfachung, sondern in der Relation. So weiß Gott Jesus von sich zu sagen, dass er ganz aus dem Vater ist und der Vater ganz auf den Sohn hin ist. Während der Heilige Geist sich als derjenige offenbart, der uns an all das erinnert, was der Herr uns gesagt und für uns getan hat. So haben wir also den dreieinen Glauben nicht so zu verstehen, wie wenn ein Herr Schmidt und Herr Müller oder ein Herr Meier zusammenkommen und sozusagen eine Trinität bilden, sondern es sind drei Relationen des Vaters, wie auch das Wort sagt, zum Sohn hin, aber der Sohn eben in Relation zum Vater, wie auch das Wort schon sagt, und beide auf den Heiligen Geist. Und genau dies ist unser Thema, denn Vater und Sohn beziehen sich unmittelbar auf den Heiligen Geist. Und so ist der Heilige Geist nicht die unbedeutendste Persönlichkeit im innertrinitarischen Geschehen, sondern alles, was Gott wirkt, zielt auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Das ganze Alte Testament dürfen wir als eine Vorpentekoste bezeichnen, also eine Zeit vor Pfingsten. Bekennen wir doch im großen Glaubensbekenntnis vom Heiligen Geist, dass er gesprochen hat durch die Propheten. In ihnen weist der Heilige Geist auf den verheißenen Messias hin und beglaubigt ihn bei der Taufe als den geliebten Sohn, wie die Stimme des Vaters aus dem Himmel es bezeugt. Der Heilige Geist steigt auf Maria herab, bildet aus ihr die Gottesgebärerin und offenbart Jesus als den Gesalbten, als den Christus. Seine Wundertaten und Krankenheilung geschehen durch den Heiligen Geist, wie auch durch diesen die bösen Geister ausgetrieben werden. Die Auferstehung von den Toten vollzieht sich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das erste Zeugnis der Apostel erhält seine Vollmacht unter dem Wirken des Tröstergeistes. Aus den Feuerzungen des Heiligen Geistes an Pfingsten wird die Kirche geboren, die der Leib Christi ist. Und durch das Geschenk des Heiligen Geistes wird ein Getaufter zu einem Glied Christi. So dürfen wir sagen, das ganze Heilswerk Gottes vollendet sich unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Er geht der Ankunft Christi voraus. Er bewirkt die Menschwerdung des Gottessohnes und pflanzt sein Erlösungswerk in unser Leben ein. Alle Heilswerke Gottes enden also in der Präsenz des Heiligen Geistes. In ihm kommt das Werk des dreieinen Gottes zum Ziel. Vor seinem Heimgang zum Vater verheißt Christus darum seinen Jüngern, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Johannes 16. Fortan ist der Auferstandene nicht mehr historisch sichtbar vor den Aposteln. Vielmehr offenbart er sich nun in ihnen, und zwar durch das Wirken des Heiligen Geistes. Während das Werk Christi einen objektiven Charakter hat, da er für die vielen gestorben und auferstanden ist, also er ist gestorben und auferstanden für die ganze Menschheit, richtet sich das Werk des Heiligen Geistes an die Einzelnen, auf dass sie als Einzelne der Erlösung teilhaftig werden. Das Erlösungswerk des Sohnes bezieht sich auf die menschliche Natur. Doch das vergöttlichende Werk des Heiligen Geistes gilt uns als Personen. Aber das eine ist ohne das andere nicht denkbar. So können wir sagen, mit der Auferstehung und Himmelfahrt ist die göttliche Offenbarung gerade nicht abgeschlossen. An Pfingsten setzt eine neue Offenbarung ein, nämlich die Offenbarung des Heiligen Geistes. Zwischen Menschwerdung, Inkarnation, Erlösung und Auferstehung einerseits und Pfingsten andererseits gibt es den Aspekt der Erfüllung und den der Vollendung. Was nämlich in der Inkarnation im Kommen des Menschensohnes erfüllt ist, wird an Pfingsten vollendet. Und was dort ein für alle Mal geschah, nimmt an Pfingsten persönliche Gestalt an und wird gegenwärtig im Leben des Christen. So führt der Heilige Geist erinnernd uns in die Wahrheit ein und brennt alles fort, was uns von Christus trennt. Auf diese Weise erfüllt der Heilige Geist die Gläubigen mit aller Erkenntnis im Glauben, auf dass sie immer mehr aus der Fülle des Dreieinen Gottes leben. So ist der Heilige Geist keine beliebige oder gar beiläufige Gabe. Er konstituiert die Kirche in ihrem tiefsten Wesen, indem er sie an alles erinnert, was Christus sie gelehrt hat. Und so möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen darüber nachdenken, was das heißt, dieses Wirken des Heiligen Geistes, der uns an alles erinnert, was Christus uns gelehrt hat. Wie sieht dieses Heilswerk des Heiligen Geistes im Einzelnen aus? Ich möchte es nur in einzelnen Aspekten Ihnen vor Augen halten. Zunächst dürfen wir sagen, wir haben es schon auch angedeutet, der Heilige Geist ist der Vollender. Was Christus erfüllt hat, vollendet der Heilige Geist. So der erste Aspekt, der Heilige Geist, der Vollender. Der Heilige Geist fügt dem Offenbarungswort und dem Heilswerk Jesu nichts Neues hinzu, wohl aber teilt er alles mit, was er gehört hat. Er hört und bewahrt es jedoch besser als die Menschen. Deshalb erinnert er sie unaufhörlich an das Wort des Herrn, damit sie tiefer die Fülle der Wahrheit Jesu Christi erfassen können. Unter dem Wirken des Heiligen Geistes offenbart unser geistliches Leben das Leben Gottes in uns. Es kommt aus der Ewigkeit, weshalb die Glaubenden nicht mehr dieser Erde gehören, sondern in einer Realität leben, die weit und größer ist als diese Erdenzeit. So, wenn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, dann sind wir eine neue Schöpfung. In diesem Sinn gehören wir der Welt nicht mehr an. Und die Vermittlung des göttlichen neuen Lebens vollzieht sich im Heiligen Geist, der das in uns ausgegossene Werk Christi ist und es in uns zu seiner letzten Vollendung führt. Ein Kirchenvater Kyrill von Alexandrien schreibt, dass die Propheten eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist empfangen hatten, die es ihnen dann ermöglichte, die Zukunft des göttlichen Heilsplanes zu erfassen. Doch in den Gläubigen nimmt der Heilige Geist auch Wohnung. Weder der Tempel von Jerusalem noch Israel, das fürwahr das auserwählte Volk Gottes ist, werden zur geistigen Wohnung des lebendigen Gottes. Erst die Kirche ist jene Wohnung, in der Gott durch einen geistigen Gottesdienst gehuldigt wird. Hier wird der Mensch in die Begegnung mit Gott geführt durch seinen Heiligen Geist. der den Menschen Gottes Ebenbild, seinem Urbild ähnlich macht. Israel versteht sich mit Recht als das Volk Gottes, da der Heilige Geist in ihm eine vielfache Tätigkeit entfaltet. Seine Wohnung aber nimmt der Heilige Geist erst im Leib Christi. Sein Wohnen in der Kirche und in der Schöpfung erfüllt Himmel und Erde zugleich, so dass himmlische und irdische Liturgie eine einzige Wirklichkeit sind. Das Leben, das der Kirche aus der Fülle des Heiligen Geistes geschenkt ist, zeigt sich in einer Lebendigkeit, die nicht mehr in den Kategorien des Habens zu fassen ist. Wir können also Kirche nicht machen, auch nicht durch das perfekteste Einhalten aller Gebote. Alles in der Kirche ist rein epikletischen Charakters. Und epikletisch heißt hier, ist vom Geist gewirkt. Dies müsste man auch noch einmal sagen angesichts des synodalen Weges. Gewiss ist uns die Kirche anvertraut, dass wir sie glaubwürdig gestalten. Aber die Kirche selbst ist ein Werk des Heiligen Geistes. Unentwegt hat die Kirche zu flehen um das Kommen und den Beistand des Heiligen Geistes, auf dass er sie zu einem göttlichen Kunstwerk zu bilden vermag. Anders gesagt, wir haben Kirche nicht, sondern müssen sie täglich neu empfangen. So versteht sich die Kirche als ein Sakrament des Heiligen Geistes. Als solche ist und bleibt sie ein offenes System, das nicht von einem Amt aus in den Griff genommen und auf den Begriff gebracht werden kann. Dass die Kirche aber ein Sakrament des Geistes ist, bedeutet auch, dass sie nur Sakrament ist, denn sie ist nicht die Sache selbst, um die es geht. Die Kirche ist eine zeitbegrenzte Wirklichkeit, die sozusagen dazwischen gekommen ist, bis am Ende der Zeiten Gottes Reich dann endgültig sichtbar anbrechen wird. Aus dem Wissen um das Leben Gottes in uns erwächst der Sinn und das Maß für jede Zusammengehörigkeit und Einigung in der Kirche. Das geistliche Leben in der Kirche lässt sich sozusagen als ein umgekehrtes Leben bestimmen, nämlich als ein Leben, insofern sich in ihm das selige Leben der Dreieinigkeit widerspiegelt. Das, was Gott selber ist, das darf sich abspiegeln in unserem eigenen Leben in der Kirche. So ist die Kirche gerade keine erdachte strukturelle Modellform sozialen Zusammenlebens, sondern sie ist sakramentaler Natur. Sie empfängt sich durch die Sakramente, aufgrund der Sakramente und in den Sakramenten. So ist der Heilige Geist der Vollender unseres Lebens, aber auch der Kirche. Wie vollendet er nun die Kirche? Deshalb der zweite Aspekt, der Lebendigmacher. Der Heilige Geist macht lebendig. Der Kirchenvater Basilius von Caesarea sieht das Wirken des Heiligen Geistes darin, dass er durch sein Wirken das gesamte Erlösungsgeheimnis realisiert, weshalb die Ostkirche den Heiligen Geist als den Lebensspender bezeichnet. Und als solcher ist er für uns unerlässlich. Das ganze Werk und Wirken Christi ist auf das Kommen des Heiligen Geistes ausgerichtet, gemäß einer organischen Kontinuität. Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schriften und er bezeugt die beiden Testamente in dem einen göttlichen Heilsplan. Der Heilige Geist bewirkt aber auch die Wandlung der eucharistischen Gaben, die als eine Erscheinung Christi wie auch als eine Erscheinung des Heiligen Geistes zu verstehen sind. Und ebenso verhält es sich bei allen anderen Sakramenten und bei der Auslegung der Heiligen Schrift. Keiner kann das Wort der Schrift verstehen, außer durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nach Aussage der griechischen Kirchenväter zielt das ganze Heilswerk in Christus darauf, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und so sagen sie sogar sehr pointiert, Christus wurde überhaupt Mensch, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist das Ziel des Heilswirkens Gottes. Der Sohn wurde Mensch und nahm dessen Fleisch an, damit er uns den Heiligen Geist erwerben kann. Christus wurde ein Fleischträger, damit wir ein Geistträger werden. Denn der Heilige Geist vollendet das Werk Christi, der als Gottes Sohn seit Ewigkeit herrscht und durch den alles hervorgebracht wird. Im Wirken des Heiligen Geistes sieht sich die Kirche geeint, so dass alles, was sie tut, sich auch gemeinsam vollzieht. Nirgendwo tut in der Kirche einer alles oder einer für alle, auch nicht der Papst. Deshalb spricht sie als der universale Leib aller Gläubigen bei der Wandlung der eucharistischen Gaben deren Worte, wenn auch durch den Zelebranten. Aber der Priester repräsentiert das Haupt und bringt das Erlösungsopfer für die ganze Welt und für alle Menschen dieser Erde dar. Und so fleht ja der Priester in der ersten Person Plural im zweiten Hochgebet: Darum bitten wir dich, nicht ich, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. Der Priester spricht also die Bitte um den Heiligen Geist, die sogenannte Epiklese, im Namen des ganzen bei der Liturgie versammelten Gottesvolkes, auf dass dieses sich immerfort erneuere in Christus unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Dem Wirken des Heiligen Geistes ist es dann zuzuschreiben, dass die Kirche aus der Eucharistie Tag für Tag erbaut wird. Durch die Eucharistie, die alle Mysterien in sich enthält, wächst die Kirche als der eine lebendige Leib Christi, nicht umgekehrt. Es ist also keineswegs so, dass sich die Bitte um den Heiligen Geist nur auf die Eucharistie oder gar nur auf die Wandlung der eucharistischen Gaben bezieht. So sagen wir ja in der Wandlungsepiklese vor den Einsetzungsworten: Sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben herab. Aber die Herabkunft des Heiligen Geistes ergreift auch die versammelte Gemeinde. Deshalb beten wir nach den Wandlungsworten in der sogenannten Kommunion-Epiklese: Und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. So können Sie sagen, dass die Wandlungsepiklese "Sende deinen Geist auf diese Gaben herab" zielt auf die Kommunion-Epiklese: Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Und eins werden wir durch die Kommunion. Wohl kennen die Hochgebete schon vor den Einsetzungsworten Gebete um den Heiligen Geist. Doch diese steigern sich bis zur Herabkunft des Heiligen Geistes nach den Einsetzungsworten und setzen sich bis zur Kommunion fort. Ja, die ganze Liturgie ist eine einzige Bitte um den Heiligen Geist und führt uns so gemeinsam als Kirche in die Gegenwart des Herrn, der uns zu seinem Leben erweckt. So können Sie sagen: Wir alle sind ein Geschöpf des Heiligen Geistes. Was Christus uns erwirkt und eröffnet hat, das setzt der Heilige Geist als unser Leben ein. Wenn Sie also fragen, was ist der Christ, dann können Sie sagen: Er ist Eucharistie. Aber nicht, weil er ständig zur Messe geht, sondern weil alles in uns durch die Eucharistie im Wirken des Heiligen Geistes aufgebaut ist. So ist der Heilige Geist der Lebendigmacher. Er macht uns alle lebendig. Wie tut er das? Deshalb der dritte Aspekt: Er ist der Heiliger der Kirche. Das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten baut die Kirche zu einem Tempel Gottes auf, in dem er nun gegenwärtig ist. Die erste Epiklese, also die Bitte um den Heiligen Geist, wurde von Christus selbst gesprochen, indem er in seinen Erdentagen um die Gabe des Heiligen Geistes an Pfingsten bittet. Doch dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten ist es zuzuschreiben, dass Christus nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt mitten unter uns gegenwärtig ist und bleibt. So wird durch das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes aus dem historischen Ereignis und den Worten Christi damals zur Stunde des Abendmahls ein Ereignis für heute, ein Ereignis unmittelbarer Gegenwart für alle Zeiten. Fortan gilt, die Kreatur besitzt keine Gabe, die nicht vom Heiligen Geist käme. Er ist der Heiligmacher, der auf innigste Weise uns mit Gott vereint. Dies sehen Sie zum Beispiel auf Pfingstikonen. Ikonen von Pfingsten zeigen die Gottesgebärerin inmitten der Apostel im Abendmahlsaal. Doch zuweilen sind nur die Apostel zu sehen, ohne Maria. Denn Maria erhielt ja schon die Gabe des Heiligen Geistes zur Stunde der Verkündigung. Vermag doch keiner Christus zu erkennen und ihn zu empfangen, außer im Heiligen Geist. Deswegen empfing Maria den Heiligen Geist erstmals zur Stunde der Verkündigung, so konnte sie ja sagen. Aber ebenso gilt für die Gottesgebärerin, das ist dann das andere Bild von Pfingsten, wo sie nämlich inmitten der Apostel sitzt. Denn erst an Pfingsten nimmt der Heilige Geist für immer Wohnung in ihr. Dieses Geschenk bekommt sie auch an Pfingsten. Sie sehen dies übrigens auch ausgedrückt im Engel des Herrn. Da ist ja zunächst die Bitte, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Das ist vorweg und dann kommt erst die Botschaft des Engels. Und das ist theologisch eigentlich richtig, denn damit Maria überhaupt ihr Ja-Wort sagen kann, muss sie erst den Heiligen Geist empfangen. Aber dass der Heilige Geist dann in ihr wohnt, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. In diesem Sinn versteht dann Kyrill von Jerusalem den Heiligen Geist als den Heiliger der Kirche. Alles in der Kirche verdankt sich dem Heiligen Geist, der ihrem Tunbleiben zugesagt ist, besonders in den Sakramenten. Demnach ist die Kirche in ihrem ganzen Sein und Handeln rein geistgewirkter Herkunft und Natur. In allem, was die Kirche lebt und wirkt, bedarf sie der Gaben des Heiligen Geistes, damit das christliche Leben sich entfalten kann. Ich kann mich immer entsinnen, dass wenigstens die Mutter uns damals, als sie das Gebet uns beibrachte, sagte, tu nichts, ohne vorher zum Heiligen Geist gebetet zu haben. Das ist eigentlich die Grundbitte unseres christlichen Lebens. Wir bedürfen in allem, was wir tun und glauben, der Gaben des Heiligen Geistes, damit eben das christliche Leben sich entfalten kann. Taufe, Eucharistie und die anderen Sakramente wiederholen also nicht nur einen früheren Auftrag, weil Christus uns das aufgetragen hat, dies und dies zu tun. Auch sind die Sakramente nicht nur äußere Vollzüge bloß eines Gottesdienstes, der für das konkrete Leben eigentlich nicht unbedingt erforderlich oder hilfreich wäre. Vielmehr realisiert sich in der Feier der Sakramente die Neuschöpfung des ganzen Kosmos und der Menschheit. In den sakramentalen Mysterien führt der Heilige Geist die alte Wirklichkeit in die neue Schöpfung hinüber. Hier zeigt sich wieder dieses trinitarische Grundkonzept der Heilsökonomie. Jede der drei göttlichen Personen vollzieht das ihr eigene, was sie nicht voneinander trennt, sondern eint. So schenkt uns der Vater seinen Sohn, der Sohn schenkt uns den Heiligen Geist und der Heilige Geist schenkt uns den Glauben, ja das göttliche Leben. In diesem Sinn lässt sich mit Johannes 15,26 sagen, dass das Kommen des Heiligen Geistes der Höhepunkt der ganzen Heilsgeschichte ist. Vollendet er sie doch, und zwar in uns. Nächster Aspekt, der Heilige Geist, der Gütige. Dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, macht die Totalität seines ganzen Daseins aus. Was wir sind, ist Bild Gottes. Und selbst durch den Ungehorsam von Adam und Eva verlor der Mensch seine Ebenbildlichkeit nicht, wohl aber die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Gott aber wandte sich erneut voll Erbarmen seinem Geschöpf zu. Der Gütige, der den Menschen nach seinem Bild geformt hatte, verließ den Menschen nicht, als dieser der Sünde anheimfiel, vielmehr erzog er ihn wie ein barmherziger Vater durch das Gesetz und die Propheten und erneuerte ihn durch seine Menschwerdung. Auf diese Weise bereitet der Prozess der Erneuerung des Menschengeschlechtes, der schon im Alten Bund anhebt, zunehmend das Kommen des Erlösers vor. Die Erneuerung und Vergöttlichung menschlichen Daseins setze ich mit der Menschwerdung des Gottessohnes fort, in den Mysterien des Lebens Jesu, bis hin zu seinem Kreuzesleiden und seiner Auferstehung, und weitet sich dann zu kosmischen Dimensionen, will doch der Auferstandene alles mit sich selbst erfüllen, und zwar durch das Wirken des Heiligen Geistes, der das Antlitz der Erde erneuert. Aber wir wissen, wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder. Und so haben wir jetzt zu überlegen, und deshalb auch dieser Aspekt, der Heilige Geist, der Gütige, wie wirkt der Heilige Geist angesichts dessen, dass wir sündhaft sind, dass wir aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen sind und dass Christus uns erlöst hat. Zunächst die Buße. Die Sünde ist mehr als eine moralische Verderbtheit des Menschen. Die Sünde ist also nicht etwas, wo ich nur ein Gebot vertreten habe oder dass ich durch ein Gebot Gottes Weisung übertreten habe. Die Sünde ist viel mehr. Ansonsten könnte der Mensch selbst die Ursache der Sünde überwinden. Aber nur Gott vermag, die Sünde zu besiegen, indem er den Menschen durch die Herabkunft des Heiligen Geistes in seinem wahren Wesen erneuert und vollendet. Das kann nur Gott. Also er vollendet den Sünder trotz und in seiner Schuld. Das Kommen des Heiligen Geistes ist nun auch in diesem Sinn, wie gesagt, der Höhepunkt und das Hauptziel der Erlösung. Denn in Christus zu sein und so als Sünder dennoch eine Neuschöpfung zu sein, ist für den Menschen nur möglich, trotz und mit all seiner Schuld und Sünde, nur möglich im Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist lässt uns in unserem Herzen, auch bei uns Sündern, den verborgenen Christus entdecken, auf das wir erfahren dürfen, was und wer wir nicht aus uns selber sind. Denn wir sind Sünder. Aber in Christus sind wir Geheiligte, wirklich Heilige. So nahm der Menschensohn irdisches Fleisch an, damit wir in ihm ein wahrhaft geistliches, ja göttliches Leben führen. Denn Christus ist der wahre Mensch und in ihm finden wir durch die göttliche Gnade unter dem Wirken des Heiligen Geistes zu einem neuen, geistlichen, ja göttlichen Leben. In Christus zu sein besagt also keine außergewöhnliche Erfahrung, ist er doch im alltäglichen Leben des Glaubens immerfort gegenwärtig. So kann man das nicht häufig genug sich selber sagen, ich selbst bin eine Neuschöpfung. Ja, Christus ist es, der in mir lebt. Aber um diesem Glauben entsprechend im Alltag zu leben, bedarf es der ständigen Bußbereitschaft. Also nicht nur, dass wir ein paar Minuten mal eben zur Beichte gehen, sondern es bedarf der Buße. Denn nur so wird sich der innere Mensch täglich neu in die Herrlichkeit des Herrn wandeln lassen. Ein Christ wird sich also nicht damit zufrieden geben, ein Sünder zu sein und immer wieder in Schuld zu fallen und dann beichten zu gehen. Vielmehr wird er gerade angesichts seiner Schuld und Sünde sich immer neu aufmachen, um sich von aller Sünde zu lösen. Das geschieht nicht nur in der Beichte, sondern Tag für Tag. Auf diese Weise sind wir beides zugleich, ein Heiliger und ein Sünder, und das Tag für Tag. Nach kirchlicher Auffassung wird der Mensch also nicht durch das bestimmt, was er ist, dann sind wir Sünder, sondern wir sind bestimmt durch das, was wir werden können, indem wir unserem Urbild, nämlich Christus, näher kommen. In der Buße werden uns Tod und Auferstehung des Herrn, der das Urbild unseres Lebens ist, existenziell erfahrbar, wie sich auf besondere Weise in der Haltung und in den Vollzügen des sogenannten Pentos zeigen lässt. Jetzt kommt ein neues Wort, das Sie vermutlich nicht kennen, Pentos. Sie kennen die Buße, Buße als eine Bußauflage nach der Beichte. Sie kennen auch die Buße in der österlichen Bußzeit, dass wir also versuchen, uns von der Sünde fernzuhalten. Aber Pentos ist noch etwas anderes, ein anderer Aspekt der Buße, den wir leicht übersehen, obwohl er mindestens so wichtig und zentral ist. Denn Pentos, das ist die Zerknirschung, das ist die tiefe Reue. Die tiefe Reue und Zerknirschung werde ich also nicht nur vor der Beichte haben, sondern auch nach der Beichte. Es wird mir nämlich leid tun, dass ich überhaupt Christus beleidigt habe. Und genau darum geht's. Denn nur wenn ich immer wieder mir vor Augen halte, wie es wahrhaftig um mich steht, dann lebe ich in der Haltung des Pentos, in der Reue, in der ständigen Zerknirschung. Das heißt jetzt nicht, dass ich sozusagen depressiv ständig an meine Sünden denken muss, aber Pentos, das ist der realistische Blick auf mein Leben, so wie es wirklich um mich steht. Ich bin ein Heiliger und ich bin ein Sünder. Das ist Pentos. So sind wir also ein vollkommener Mensch durch die Sakramente. Und wir sind wirklich ein Geistträger. Und durch die Taufe sind wir wirklich der Sünde gestorben. Aber genau all dies haben wir täglich zu realisieren. Während sich nun die Buße auf konkrete Fehlhaltung bezieht, wie zum Beispiel vor der Beichte, es tut mir leid, ich bekenne meine Schuld und meine Sünden, ist der Pentos eine allgemeine Grundhaltung im Leben des Menschen, nämlich in der Erweckung aller heiligen Emotionen, dass ich nämlich Gott bitte, dass er mir als Sünder gnädig ist, nicht nur meinen Sünden, sondern so, wie es um mich steht. Und so ist dann der Pentos der Anfang auch unserer Vergöttlichung, denn ich erfahre, dass ich gerade so, wie es um mich steht, von Gott angenommen bin. So ist also der Pentos alles andere nur als eine Anfangsstufe auf dem geistlichen Weg. Der Pentos hält ein Leben lang und konkretisiert sich unentwegt in einem geistlichen Mühen. Dadurch verändert Pentos die Grundhaltung des Sünders, denn ich erkenne eine neue Sicht auf mein eigenes Leben, auf meine persönliche Schulderfahrung. Und das heißt, der Pentos schenkt mir die wichtigste Tugend, nämlich die Demut. Die Demut, dass ich mich so sehen kann und lernen kann, wie ich wirklich bin. Und Gott darüber danke, dass er genau so, wie er mich sieht, auch annimmt als sein geliebtes Geschöpf, für das er sein Leben hingegeben hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so können Sie sagen, gerade dieser Aspekt, der Heilige Geist, der Gütige, zeigt sich in besonderer Weise gerade in der Haltung des Pentos, nicht nur in der Buße, sondern auch in der Grundhaltung unseres Lebens, dass wir einen realistischen Blick auf uns und über das halten können, wie es um uns steht. Aber dort erfahren wir gerade die Haltung der Demut, aber die auch unsere größte Zuversicht sind. Denn gerade indem wir uns sehen lernen, wie wir es sind, erfahren wir auch, dass Gott uns als solche annimmt. Jetzt ein nächster Aspekt, der Heilige Geist, der Erneuerer. Denn der Heilige Geist belässt uns ja nicht bei dem, was und wer wir sind, sondern er macht uns wirklich neu. Sie kennen das Wort des Paulus, ich darf vergessen, was hinter mir liegt, und mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. So werde ich also nicht bestimmt durch meine Vergangenheit, sondern durch meine Zukunft. Und das ist eine unendliche Perspektive meines Lebens. Ich brauche nicht ständig auf das zu schauen, wo ich gescheitert bin, was mir nicht gelungen ist, sondern ich darf mich ausstrecken bei Gott nach dem, was vor mir liegt. Sie kennen diesen Aspekt in der östlichen Liturgie der Taufe, kommt dies noch etwas markanter zum Ausdruck. Wir haben es dann im Sakrament der Firmung. Nämlich die Taufe hat ja zwei Aspekte. Das eine ist die Abwendung vom Satan und die Abwendung von aller Sünde und die Haltung der Umkehr. Danach gibt es aber in der Ostkirche, nennt man das die Salbung mit dem Myron, also mit dem Öl. Wir würden es dann etwa gleichsetzen mit der Firmung, auch wenn es nicht gleich identisch ist. Aber es gibt eben diesen zweiten Aspekt, nämlich nicht nur, dass die Sünde von mir genommen ist, sondern ich werde gesalbt mit dem Myron und bekomme nun Anteil an der neuen Schöpfung in Christus und darf den geistlichen Kampf auf mich nehmen. Genau dieser zweite Aspekt, ich werde nämlich gesalbt mit dem Myron und bekomme Anteil am Priestertum Christi, ist ein wichtiger Aspekt, den wir bei der Taufe nicht übersehen dürfen. So nimmt die Taufe nicht nur die Urschuld von mir, sondern es gibt auch sozusagen einen positiven Aspekt, nämlich ich werde gesalbt mit dem Myron des Heiligen Geistes. So haben Sie also wirklich auch einen Aspekt der Erneuerung. Es wird also nicht nur was von mir genommen, sondern ich werde erneuert. Aber was ist das Neue? Dass ich in einer neuen Wirklichkeit lebe. Nämlich die letzten Dinge sind schon meine Wirklichkeit. Wie Christus selbst sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder, wie ich mir sagen darf, ich bin längst der Sünde gestorben. Alles in dieser Welt und auch in unserem Leben ist endzeitlich, hat Christus doch selbst gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und alles, unser ganzes Leben, auch die Geschichte, gehört dieser Endzeit an, die schon unter uns gegenwärtig ist. Und so sagen wir ja auch, der Heilige Geist ist es, der das Antlitz der Erde erneuert. Er ist es, der in dieser Zeit schon alles seinem letzten Ziel entgegenführt, nämlich zu den letzten Dingen. Und dazu werden wir mit dem Myron gesalbt. Der gläubige Mensch ist dazu erwählt und mit Myron gesalbt, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. So wie der Herr es verheißen hat, wer mich liebt, wird mein Gott mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Johannes 14, 23. Jeder von uns ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Aber mit dieser Verheißung ist auch schon die Endzeit angebrochen. Denn Gott wohnt schon in mir. Dies drückt sich sehr deutlich aus in 2 Korinther 5, 17. Da findet sich ein bedeutungsvoller Bruch in der griechischen Formulierung. Da fehlt nämlich das Verb. So heißt es in 2 Korinther 5, 17, ist jemand in Christus neue Kreatur. Damit ist angezeigt, dass sich die neue Schöpfung weder rein anthropozentrisch oder rein kirchlich eingrenzen lässt. Vielmehr ist eine ganz neue, umfassende Sicht geöffnet. Der Apostel spricht von der Neuschöpfung der Gläubigen, aber auch der ganzen Welt. So wie es in Apokalypse 21,5 heißt, siehe, ich mache alles neu. Damit ist aber die Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde vorausgesetzt, da Gott bei den Menschen Wohnung zu nehmen sucht. Apokalypse 21,3. So beschreibt der Seher von Patmos, was jetzt schon in uns und in dieser Welt gegenwärtig ist. Das neue Jerusalem ist der erneuerte Bund, den Gott aus dem Himmel mit den Menschen geschlossen hat. Und was zukünftig dem ganzen Universum verheißen ist, ist in der Kirche schon konkrete Wirklichkeit. Denn sie ist schon erneuert in ihrem Ursprung aus dem Himmel, auf dass ihr neue geistliche Wirklichkeit den ganzen Kosmos immer mehr erfüllt. Wenn wir also sagen oder sprechen von Betrachtung und Kontemplation, dann geht es bei der Betrachtung und Kontemplation nicht, dass wir nur Texte betrachten oder Worte des Herrn, sondern die wahre Betrachtung, Kontemplation ist genau diese ständige Neuorientierung des Menschen und seines gesamten Lebens als einer neuen Kreatur mitten in der Welt, in der eine neue Welt im Anbruch ist. Und so meine ich ja, ist es vielleicht auch bedenkenswert, dass wir vermutlich viel zu eng von uns in unserem Leben denken, dass wir zwar sagen, wir bemühen uns und vieles ist auch nicht gut, aber wir sehnen uns nicht nach dem, was die eigentliche Wirklichkeit unseres Lebens ist und in der wir leben. Und das ist genau dieses neue Leben, mit dem wir durch das Myrrhum gesalbt sind, durch den Erneuerer, der Heilige Geist ist. Noch ein letzter Aspekt, verehrte Hörerinnen und Hörer, den ich mit Ihnen bedenken möchte und den wir nun kurz auch uns vor Augen halten können. Das Wesen unseres eigenen Lebens, aber auch das Wesen der Kirche, ist das göttliche Leben, das Christus uns eröffnet hat, durch seine Menschwerdung, aber dann auch durch die Herabkunft des Heiligen Geistes. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist das Leben des Glaubenden wirklich ein geistiges Leben. Wohnt doch Christus im Innersten von uns Menschen verborgen, in unserem Herzen. So sagt dann der Hebräerbrief in 11,1, ist der Glaube doch ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen, also einer Wirklichkeit, die der Mensch nie ganz fassen kann, da er längst schon in ihr lebt. Als geistige Realität ist sie von ewiger Bedeutung, denn auf Ewigkeit wird diese Realität, die in uns angebrochen ist, unsere Ewigkeit ausmachen. Besteht sie doch darin, dass sie dich erkennen, den einen wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, Johannes 17,3. Die Kirche und wir selber sind in diesem Sinn die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Und alles umfasst die ganze Wirklichkeit, selbst die himmlische, der wir schon angehören. Was also bei der Schöpfung begann, als Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, findet seine volle Realisierung in dem Augenblick, als Gott die Natur dessen annahm, dem gleichgestaltet ist und sein Ebenbild enthält, nämlich er wurde Mensch. Als Gott aber nach dem Sündenfall von den Nachkommen der Frau sprach, war damit der Anfang angezeigt für die alttestamentliche Kirche, welche gleichsam die Schule für den Umgang mit Gott war. Doch die Verheißung erfüllt sich mit der Inkarnation, da nämlich Gott selber Mensch wird, genau das, was er geschaffen hat, ohne selbst geschöpft zu sein. Und er baute seine Kirche auf, Matthäus 16,18, was sich dann an Pfingsten verwirklicht. Doch vollendet wird die Kirche erst sein, wenn Christus alles in allem ist. So dürfen wir sagen, dass die Gläubigen sich am Tisch des Herrn versammeln. Genau dies ist eine Präfiguration, also ein Vorausbild der vollen Gemeinschaft aller mit Gott am Ende der Geschichte. Und das nehmen wir ja in der Kommunion voraus, denn da heißt es ja, selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Sie gehen zur Kommunion, aber das ist schon das himmlische Hochzeitsmahl. Sie präfigurieren, also nehmen etwas voraus, was das Ziel ihres Lebens ist. Aber es ist jetzt schon in Wirklichkeit. Und dies lässt dann die Kirche auch für alle Lebenden und Verstorbenen in der Eucharistie beten, weil wir schon zusammengehören. So zeigt das eucharistische Mahl das Ziel des ganzen Kosmos an, das mit der Kirche, wenn auch sakramental, zeichenhaft gegeben ist. Und zwar als Gemeinschaft im Glauben, die sich vollenden wird, wenn dann Christus eines Tages allem, in allem und in allen ist. So ist also die Liturgie und die Eucharistie die Fülle der Zeit. Das Göttliche ist im Endlichen gegenwärtig und wir haben Anteil daran. Das drückt sich übrigens in der byzantinischen Liturgie recht deutlich aus, in der Chrysostomus-Liturgie. Nämlich, wenn dort die Anaphora, also das Hochgebet, beginnt, dann singt der Priester: Lasst uns schön, das heißt würdig stehen, stomen kalos. Das heißt, lasst uns stehen in der Verklärung, von der Petrus spricht, Matthäus 17,4. Aber diese Wirklichkeit der Verklärung, die erfahren wir in der Eucharistie, aber sie macht zugleich auch unser Leben aus. So ist also durch das Wirken des Heiligen Geistes schon die Ewigkeit in unserem Leben angebrochen und wir haben an ihr wirklich teil. Darin sehen Sie, dass also durch das Wirken des Heiligen Geistes das, was Christus damals gewirkt hat, nun unsere Wirklichkeit geworden ist und wir in dieser Wirklichkeit schon leben. Und unter diesem Aspekt sehen Sie gerade, wie entscheidend auch das Wirken des Heiligen Geistes ist, denn auf ihn kommt es an, ja, er setzt alles, was Gott ist, gnadenhaft in unser Leben ein. Und so sagen dann die Väter und erst recht auch schon Paulus, so sind wir für wahr eine Neuschöpfung. Bei der Neuschöpfung, der Erneuerung der Schöpfung, schenkte dann der eingeborene Gottessohn nicht nur der Seele des Menschen etwas Neues, sondern seinem Leib und seiner Seele das wahre Leben. Und so übertrifft gerade diese zweite Schöpfung die erste, da sie eine ganz neue Lebensart ermöglicht, nämlich in Unvergänglichkeit. Und zwar etwas, was nicht nur die Vergebung der Sünden gewährt, sondern positiv auch die göttliche Gnade überträgt. So ist die Gnade ja nicht nur etwas, was die Sünde von uns nimmt, sondern es gibt die Gratia Elevans, die Gnade, die uns erhebt und erhebt, dass wir wirklich Anteil erhalten an dem göttlichen Leben. Anders gesagt, der Heilige Geist ist das Himmelreich mitten unter uns. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so sind wir an das Ende der Sendung gekommen. Ich wollte nur mit diesen Ausführungen Sie dazu anregen, noch einmal neu in Ihrem Leben um den Heiligen Geist zu bitten und sich noch einmal neu zu vergegenwärtigen, was durch dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns geschieht. Und vielleicht üben Sie es ja noch einmal neu ein, immer wieder während des Tages, um dieses Kommen des Heiligen Geistes zu bitten, dass er das vollenden möge, was Sie beginnen. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein kleines Gebet mitgeben. Es stammt aus den Einleitungsgebeten der byzantinischen Liturgie. Es ist ein Gebet, mit dem alle Gottesdienste anfangen, auch die verschiedenen Gebetszeiten. Und in diesem Gebet kommen nochmal unsere Gedanken recht gut zusammen und werden in den einzelnen Aspekten auch nochmal entfaltet. Sie können dieses Gebet auch dann hinterher auf der Radioseite von Radio Horeb auch einsehen. Ich habe es dort auch hinterlegt, auch meine Ausführung in einem Vortrag, nämlich auf meiner Homepage. Und dieses Gebet beginnt wie folgt: Himmlischer König, er ist der König des Himmels, aber auch der Erde. Du Tröster und Geist der Wahrheit, er führt uns in die Wahrheit ein, er erinnert uns an all das, was Christus uns gelehrt hat. Der du überall bist, erfüllt die ganze Erde, erneuert das Antlitz der Erde. Und jetzt das wunderbare Wort, wo man eine ganze Radiosendung noch einmal sagen kann, nämlich Schatzkammer aller Güter. Christus wird in der östlichen Theologie oder auch bei den Kirchenvätern als der Schatzmeister bezeichnet. Er bewahrt die ganze Weisheit des Vaters und offenbart sie uns. Aber der Heilige Geist ist die Schatzkammer, denn das, was der Schatzmeister uns gegeben hat, das bewahrt der Heilige Geist wie einen kostbaren Schatz in sich und schenkt uns dadurch das Leben. Deswegen heißt es Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens. Dann das wichtige Wort, das wir betrachtet haben, Komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, o Gütiger, unsere Seelen. So können wir dieses Gebet auch zum Abschluss noch hören, auch nochmal in diesem Gebet auch all das vergegenwärtigen, was ich in einzelnen Aspekten nochmal als Anregung Ihnen mitgeben wollte. Gesungen wird dieses Gebet von unseren Seminaristen hier in Eichstätt aus dem Collegium Orientale. Wie gesagt, mit diesem Gebet beginnen die einzelnen Stundengebetzeiten, aber auch die Gottesdienste, die Liturgien. Und man betet es sehr oft, immer wieder während des Tages. Es ist wirklich auch eine kleine Zusammenfassung all dessen, was wir betrachtet haben. Hören wir also zum Abschluss unserer Überlegung dieses Gebet.
Gesungenes Gebet hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb von den Seminaristen aus dem Priesterseminar in Eichstätt. Heute ging es hier in unserer Sendung um den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir waren verbunden mit Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuit und Spiritual in Eichstätt. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Pater Schneider, dass Sie heute hier zu Gast waren und uns diese wertvollen Impulse zum Heiligen Geist mitgegeben haben.
Ja, gerne, Frau Neubauer.
Ja, diese Sendung können Sie auch nachhören bei Radio Horeb in der Mediathek unter horeb.org in der Rubrik Spiritualität. Da finden Sie auch ganz viele weitere Sendungen zur geistlichen Erbauung. Außerdem freuen wir uns hier bei Radio Horeb auch immer über eine Spende, denn solche Sendungen wie diese sind auch nur dank Ihrer finanziellen Unterstützung möglich. Das war hier heute die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon für Sie Nadja Neubauer.